NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Florian Breitmeier, Mikrofon und der Themenübersicht. Was bleibt vom großen Lutherjahr? Eine Bilanz des Reformationsjubiläums. Programm mit Sozialrendite. Caritas in Niedersachsen stärkt benachteiligte Grundschulkinder. Und zu viele Menschen in Haft. Evangelische Gefängnisseelsorger drängen auf Reformen. Übermorgen ist es soweit. Dann wird in Wittenberg in einem Festgottesdienst und anschließendem Staatsakt des Beginns der Reformation vor 500 Jahren gedacht. Begonnen hatte das große Jubiläumsjahr bereits im vergangenen Oktober und die Einstimmung auf das Ereignis sogar 2008 mit einer ganzen Lutherdekade und jährlichen Schwerpunktthemen. Alles hat seine Zeit. Mit der großen Schlussfeier hat nun auch die Zeit der Bilanzen begonnen.
Sie sehen einen sehr dankbaren Ratsvorsitzenden, wenn er zurückschaut auf das vergangene Jahr. Es ist das weltoffene, das friedliche Jubiläum geworden, das wir uns erhofft haben.
Ich glaube, dass das Reformationsjubiläum die bedeutendste gesamtdeutsche Gedenkveranstaltung über viele, viele Jahre gewesen ist.
Viele der Erwartungen waren aus meiner Sicht unrealistisch und haben sich nicht erfüllt. Also diese 10 Jahre waren sicher eine Überforderung für alle.
Es wurde eben international gefeiert, nicht deutsch-national wie 1817, 1917. Darüber bin ich sehr froh.
Das Reformationsjubiläum war zweifellos ein Ereignis von großer Strahlkraft. Nicht nur, aber doch besonders in kultureller Hinsicht. Keine evangelische Gemeinde in Deutschland, die nicht zumindest eine Aktion auf die Beine gestellt hätte, jenseits der großen Veranstaltungsorte wie Berlin oder Wittenberg. Vieles war im Angebot. Herausragende Konzerte und Ausstellungen, aber auch eine sogenannte grummlige Meckerstimmung wurde zuweilen registriert. Auch einen Zwist gab es zwischen Theologen und EKD über die richtige Wissensvermittlung des Ereignisses Reformation. Ein US-Präsident plauderte vor dem Brandenburger Tor und ein Luther-Oratorium mit insgesamt mehr als 25.000 Sängern begeisterte die Massen. Michael Hollenbach zieht eine ausführliche Bilanz des Reformationsjubiläums.
Wir haben viel neue Kraft bekommen. Ich selber habe es direkt erlebt, überall ganz viele begeisterte Menschen, die mitgemacht haben, die was auf die Beine gestellt haben. Es war ein Beteiligungsjubiläum.
Erklärt der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm. Gelungen ist für ihn vor allen Dingen,
dass im Verhältnis der Konfession zueinander von einer Atmosphäre, ja, man kann manchmal schon sagen, auch des Misstrauens, bei der man gedacht hat, wollen die sich jetzt profilieren, die Protestanten mit diesem Jahr, auf unsere Kosten, zu einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens gekommen sind.
Halleluja!
In der Tat, die Ökumene war prägend. Eine gemeinsame Pilgerreise von evangelischen und katholischen Bischöfen nach Israel und Palästina, der Besuch von Papst Franziskus beim Lutherischen Weltbund im schwedischen Lund sowie ein gemeinsamer Buß- und Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim.
Ich würde also sagen, der Grundwasserspiegel der gemeinsamen Beziehungen hat sich, glaube ich, erheblich gehoben.
Bilanziert der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode, stellvertretender Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Viele in der Ökumene engagierte Christen wie Margot Käßmann hoffen nun auf eine gemeinsame Feier des Abendmahls.
Der nächste sichtbare Schritt wäre für mich auf jeden Fall eucharistische Gastfreundschaft, dass das sichtbar als Zeichen ist. Mein Ziel ist aber nicht, dass es eine Einheitskirche gibt, weil ich finde, Verschiedenheit kann auch sehr schön kreativ sein.
Kreativ waren die Protestanten auch auf der Weltausstellung Reformation in Wittenberg. Publikumsmagnet war hier der Segensroboter, der selbst eine Besucherin aus Polen beglückte.
Dass ich keine Angst haben sollte. Und das passt bei mir ganz gut, weil ich gehe in 2 Tagen ins Krankenhaus und ich wollte noch einen Segen haben. Das hat geklappt.
Allerdings zog die Weltausstellung Reformation erst in den Sommermonaten zahlreiche Christen an die Elbe. Statt der erwarteten 500.000 konnte die Kirche insgesamt weniger als 300.000 Tickets verkaufen. Das Reformationsjahr 2017 war vor allem ein Fest der Kultur. Auf vielen Theaterbühnen wurden Themen der Reformation inszeniert. Mehr als 100 Ausstellungen setzten sich mit allen möglichen Aspekten der Reformation auseinander. Von 9 Einspielungen klassischer Musik bis hin zum Pop-Oratorium Luther reicht die Palette innovativer musikalischer Zugänge.
L-U-T-H-E-R.
Allein in den norddeutschen Landeskirchen gab es jenseits der großen Events weit über 10.000 Veranstaltungen, die in den Gemeinden auf die Beine gestellt wurden. Doch der größte Verkaufsschlager war ausgerechnet die kleine Playmobil-Figur des Wittenberger Reformators. Sie wurde mehr als 1 Million Mal verkauft.
Ich begegne ihm mittlerweile mit einer gewissen Sympathie,
gesteht der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann.
Er ist der eigentliche Sieger des Reformationsjubiläums und die Sympathie bezieht sich darauf, dass er vielleicht eine Chance bietet, den doch unerträglichen, streng blickenden Bronzekerl des deutschen Nationalprotestantismus irgendwie an den Rand zu drücken.
Als großer Sympathieträger für die Protestanten erwies sich auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Auf dem Kirchentag Ende Mai in Berlin diskutierte er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der werbewirksamen Kulisse des Brandenburger Tors.
Zunächst mal guten Tag, es ist schön, Sie alle zu sehen und es ist gut, wieder in Deutschland und Berlin zu sein. Was mich hier besonders begeistert ist, so viele junge Menschen hier zu sehen heute.
Nicht nur an diesem Promi-Talk wurde auch Kritik laut. Manchem Protestanten kam im Reformationsjubiläum das Lutherische zu kurz.
Dieses Freiheitspathos im besten Sinne des Wortes, das habe ich zum Teil dann doch oft vermisst,
sagt der aus dem niedersächsischen Nordhorn stammende Theologieprofessor Klaas Heusing.
Wirklich diese ursprüngliche Idee von Luther, dass man sagen muss, wir sind eine Kirche der Freiheit, die anti-elitenmäßig strukturiert ist, die emanzipativ ist, all das hätte ich mir etwas stärker gewünscht.
Doch gerade daran, den historischen Luther für viele Errungenschaften der Zivilisation verantwortlich zu machen, stört sich der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann aus Göttingen.
Es ist teilweise doch massiv versucht worden, die Gegenwartsgeltung der Reformation sehr kurzschlüssig in Anspruch zu nehmen. Also die Emanzipation der Frau als eine der Folgen der Reformation zu behaupten, die Entstehung der Menschenrechte und anderes. Und das sind natürlich Behauptungen, die in aller Regel historischer Überprüfung nicht standhalten und die eine Modernität der Reformation suggerieren sollen, die nicht tragfähig ist.
Und der Leipziger Pfarrer Christian Wolf kritisiert, das Jubiläum sei aus der EKD-Zentrale in Hannover organisiert worden, ohne die Menschen vor Ort, vor allem in den ostdeutschen Lutherstädten, einzubinden.
Das war im großen Teil eine Veranstaltung von oben. Hier ist was schiefgelaufen. Und das hat etwas damit zu tun, dass hier ein Apparat in Gang gesetzt wurde, ohne auf die krisenhafte Situation vieler ostdeutscher Kirchgemeinden zu achten.
Dem entgegnet Thies Gundlach, als Vizepräsident im Kirchenamt der EKD, maßgeblich verantwortlich für das Reformationsjubiläum.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese kleine Schrift von Schorlemmer und Wolf finde ich unsolidarisch, weil sie genau wahrgenommen haben, dass es nicht nur ein Versagen der Theologie war. Es gab nicht die eine theologische Lösung, sondern ganz, ganz viele existenzielle Anwendungen. Und das ist so, wenn man in einem hochindividualisierten Land von Reformation spricht, dann geht das nicht mit einer Pauschalthese für alle, sondern nur für jeden Einzelnen. Ich denke, dass diese Kritik sehr unfair ist.
Nach Schätzungen sind mehr als 250 Millionen Euro an öffentlichen Geldern in die Finanzierung des Reformationsjubiläums geflossen. Vor allem in die Renovierung der ostdeutschen Lutherstätten. Margot Käßmann.
Die Ursprungsorte der Reformation zu renovieren, das sind ja historische Stätten, die uns als Deutschland auch zeigen, was unsere Wurzeln sind. Und ich finde, ein Land kann nicht immer nur innovativ sein. Ein innovatives Land muss auch wissen, wo es herkommt und wo es seine Tradition und seine Wurzeln findet. Insofern finde ich das durchaus gerechtfertigt.
Ökumenische Begegnungen und Gesten, Staatsakte, ein Kirchentag in Berlin und Wittenberg, unzählige Ausstellungen, Konzerte, Symposien sowie zehntausende Veranstaltungen in den Gemeinden. Was also bleibt von der Reformationsdekade und dem Jubiläumsjahr?
Ein Kater bleibt.
Rainer Anselm, der Vorsitzende der EKD-Kammer für öffentliche Verantwortung, zieht eine gemischte Bilanz.
Also ich glaube nicht, dass es sehr nachhaltig ist. Es bleiben jetzt vor allem eine ganze Reihe Aufgaben. Es muss uns einfach gelingen, die wichtige und für unsere Kultur unersetzliche Kraft, gerade auch des evangelischen Christentums, herauszustellen und auch deutlich zu machen, dass das nicht selbstverständlich da ist, sondern dass es auch erhalten werden muss. Und das hat meines Erachtens diese ganze Luther-Hype-Geschichte jetzt ein bisschen zugedeckt.
Neue Mitglieder haben die Protestanten bislang kaum gewonnen. Der Abwärtstrend wird wohl nicht zu stoppen sein. Die Reformationsbotschafterin Käßmann betont, ihr gehe es vor allem um die Wirkung nach innen.
Wenn wir unsere Mitglieder stärken in ihrem Bewusstsein, wer sind wir als Evangelische? Was bedeutet mein Glaube mir in meinem Leben? Welche Verantwortung habe ich mit meinem Glauben auch in der Welt? Dann ist das sehr viel wert. Und diese Kirchenmitglieder zu stärken, das ist für mich genauso wichtig, wie neue Kirchenmitglieder zu gewinnen.
Eine Bilanz des Reformationsjubiläums von Michael Hollenbach. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Der Islamwissenschaftler Muhannad Khorshid hat die Bedeutung Martin Luthers für die Muslime hervorgehoben. Luther könne daran erinnern, dass der Islam die Menschen von jeglicher Bevormundung in religiöser, politischer oder sozialer Hinsicht befreien wolle, so der muslimische Theologe. Khorshid äußerte sich aus Anlass des 500. Jahrestages der Reformation in einem Kommentar der Reihe Freitagsforum auf NDR Kultur. Sich mit Luther auseinanderzusetzen, soll Muslimen Mut machen, ihre Religiosität selbst in die Hand zu nehmen, so der Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Es gehe nicht vorrangig um die Frage, ob der Islam nun eine Reformation brauche oder nicht. Entscheidend sei die Idee der Reformation, nämlich zu hinterfragen und zu reflektieren. Der islamische Theologe wies zugleich darauf hin, dass auch der Islam eine Geschichte der Erneuerung mit unterschiedlichen Rechtsschulen und teilweise widersprüchlichen Auslegungen der Heiligen Schriften habe. Laut einem Bericht der Wochenzeitung Die Zeit prüft Papst Franziskus, ob verheiratete Männer der Messfeier vorstehen können. Sogenannte Viri Probati sollen demnach Aufgaben von zölibatär lebenden Priestern übernehmen können. Damit wolle der Papst angeblich dem Priestermangel im weitläufigen Amazonasgebiet in Lateinamerika begegnen. Ein entsprechender Vorschlag des langjährigen Amazonasbischof Erwin Kreutler liege bereits auf dem päpstlichen Schreibtisch, berichtet die Zeit. Der aus Österreich stammende Bischof Kreutler sorgt seit Jahrzehnten mit Ideen zu neuen Zugangsbedingungen für das Priesteramt für Aufsehen. Der emeritierte Bischof erklärte mit Blick auf die Messfeier, dass diese das Zentrum des katholischen Glaubens bilde. In erster Linie stehe nicht der Zölibat zur Diskussion, sondern die von der sonntäglichen Eucharistiefeier ausgeschlossenen Gemeinden, sagte Kreutler. Dies sei ein Problem Amazoniens, aber das Zusammenlegen von Gemeinden in Deutschland sei auch nicht die Lösung des Problems. Für das Jahr 2019 hat Papst Franziskus eine Sondersynode für die Glaubensvermittlung im Amazonasgebiet ausgerufen. Beobachter erwarten, dass dort Beschlüsse gefasst werden, die auch für die Zukunft großer Pfarreiverbünde in Deutschland von Bedeutung sein könnten. Mehr als 400 Schüler aus dem niedersächsischen Bramsche haben nach eigenen Angaben die längste Lutherpredigt der Welt verfasst. Aus Anlass des Reformationsjubiläums wurden hunderte Ein-Minuten-Statements von Schülern aneinandergereiht. Herausgekommen sei ein Film von 7,5 Stunden Länge, erklärt Geschichtslehrer Tobias Stich, der das ungewöhnliche Projekt gemeinsam mit Kollegen konzipiert hat. Schüler aller Jahrgangsstufen haben eigens verfasste Beiträge über Martin Luther vor laufender Kamera abgegeben. Die Lutherpredigt ist am Dienstag von 10 Uhr an über die Homepage des Greselius-Gymnasiums in Bramsche zu sehen.
Soweit die Meldungen. Studien haben es vielfach belegt. In Deutschland entscheidet trotz zahlreicher Fortschritte immer noch stark die soziale Herkunft eines Kindes über dessen Bildungserfolg. Gemeint ist damit nicht nur das in der Schule vermittelte Wissen, gemeint sind auch Charaktereigenschaften, die für das Kind und die Gesellschaft förderlich sind. Diese sogenannte informelle Bildung kommt aber besonders in belasteten Familien leider zu kurz, weil die Organisation des Alltags schon so viel Zeit und Kraft bindet, dass für individuelle Förderung zu selten Zeit bleibt. Ein spezielles Mentoring-Programm will Hilfe bieten. Das Konzept mit dem Titel Balu und Du richtet sich speziell an Grundschulkinder. Auch die katholische Caritas in Hannover beteiligt sich an dem Programm. Brigitte Lehnhoff berichtet. Na, kommen wir da
durch. Hannover, ein sonniger Herbstnachmittag im Wald am Stadtrand. Dennis und Lukas bahnen sich den Weg durchs Unterholz.
Wir wollen ein Igelhaus bauen. Hier so im Wald.
Die beiden halten an und schauen sich um nach einem geeigneten Bauplatz.
Meinst du, da am Baum wäre vielleicht eine gute Stelle?
Ja.
Dennis öffnet seinen Rucksack. Vorsichtig zieht er das Gerüst für den Igelbau heraus.
Seine alte Obstkiste, wo wir die Seiten einfach abgemacht haben, damit der Igel auch in sein neues Haus reinkommt, ne? Genau.
Jetzt sammeln wir hier Blätter. Ja, haben wir genug, legen die rauf und 30.
Lukas und Dennis sind ein Gespann im Mentoring-Programm Balu und Du. Zwei Freunde aus verschiedenen Welten, so wie im Dschungelbuch der junge Mowgli und der Bär Balu. Die Kurzformel für das Programm lautet: Ein junger Erwachsener zwischen 17 und 30 übernimmt mindestens ein Jahr lang die Patenschaft für ein Grundschulkind und verbringt einmal wöchentlich ein paar Stunden Zeit mit ihm. Dennis war 28, als er sich entschied, Mentor zu werden. Lukas war 7, als sich die beiden zum ersten Mal trafen. Heute ist er 10 und möchte die gemeinsame Zeit mit Dennis nicht missen.
Bei meinem Mowgli ist es so, dass er der jüngste von 4 ist. Das ist halt das Besondere bei ihm. Sein Vater ist halt verstorben, als er 2 war. Und das ist halt die besondere Situation in seiner Familie.
In anderen Familien ist das Geld knapp. Oder ein Elternteil ist schwer erkrankt und das Kind muss schon früh Verantwortung übernehmen. Im Mentoring-Programm sind aber auch viele Kinder aus anderen Kulturen, sagt Barbara Klose von der Caritas Hannover. Sie betreut pro Jahr etwa 50 Gespanne von Mentoren und Patenkindern.
Also wir haben viele afrikanische Kinder auch, aber auch asiatische oder auch osteuropäische Kinder, wo die Lehrer sagen, es ist gut, wenn sie unser System kennenlernen. Meist ist es so, dass es dann einfach darum geht, auch das den Kindern oder den Eltern zu vermitteln, was hier wichtig ist.
Lehrer sind Schlüsselpersonen im Programm, denn sie geben meist Hinweise auf Kinder, die Unterstützung brauchen, und sie müssen bei den Eltern um Vertrauen werben.
Und den Eltern halt klarzumachen, dass Balu kein Babysitter ist, dass Balu auch keine Hausaufgabenhilfe ist, sondern dass Balu jemand ist, der einfach Zeit hat, der das eigene Können der Eltern wertschätzt und trotzdem sagt, ich bringe einfach nochmal anders Zeit mit und eine andere Nähe zu ihrem Kind mit und von da kann es für sie Entlastung und gleichzeitig Unterstützung sein.
Das Programm wurde vor 15 Jahren an der Uni Osnabrück entwickelt. An mehr als 70 Orten bundesweit wird es mittlerweile praktiziert. Im Norden Deutschlands, zum Beispiel auch in Aurich, Kloppenburg und Emden, in Göttingen, Hamburg, Kiel und Schwerin. Die möglichen positiven Wirkungen für die Kinder und ihre Paten sind vielfach belegt. Und diese Wirkungen haben auch Folgen für die Gesellschaft, betont Hildegard Müller-Kohlenberg, emeritierte Professorin an der Uni Osnabrück und Mitinitiatorin des Mentoring-Programms.
Wenn es um die gesellschaftlichen Wirkungen geht, greife ich vielleicht mal das prosoziale Verhalten heraus. Das ist die Einstellung, ob man geneigt ist, altruistisch zu denken und zu handeln.
Kinder setzen sich demnach mehr für andere ein. Auch ihr Durchhaltevermögen und ihre Konzentrationsfähigkeit würden gestärkt.
Das sind ja Effekte, die letztendlich auch als eine gesellschaftliche Wirkung bezeichnet werden können, wenn die Kinder später im Leben erfolgreicher sind, in Beruf oder Ausbildung. Die Resilienz wird gestärkt, auch übrigens die Gesundheit. Und die Stressregulationsfähigkeit wird ebenfalls gestärkt. Das sind alles Dinge, die positiv auf ein Leben in unserer Gesellschaft sich auswirken.
Setzt man den sozialen Mehrwert des Mentoring-Programms ins Verhältnis zu den Investitionen, ergibt sich bei vorsichtiger Berechnung, dass jeder investierte Euro langfristig 4 zurückbringt. Eine hohe Sozialrendite also. Auch Kirchengemeinden denken deshalb darüber nach, das Mentoring-Prinzip von Balu und Du auf ihre Arbeit mit Geflüchteten zu übertragen. Ein Schritt, den Hildegard Müller-Kohlenberg unbedingt unterstützen würde.
Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Wenn wir Leute, die sich da engagieren wollen, beraten können, tun wir das immer gerne.
Dennis und Lukas haben mittlerweile viele Zweige und Blätter zusammengetragen. Und Lukas ist sehr zufrieden.
Weil wir es geschafft haben, das Igelhaus fertig zu machen und auch noch so einen Anbau daran.
Dann haben wir doch einen guten Job gemacht, oder?
Ja.
High five.
Ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff. In Deutschland sitzen immer mehr einkommensschwache Menschen hinter Gittern, die das gar nicht müssten. Zu diesem Urteil kommt ein aktuelles Diskussionspapier evangelischer Gefängnisseelsorger, das den Titel trägt »Zur Zukunft des Gefängnissystems«. Die Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge, ein Verbund von 300 Theologen, will Denkanstöße und Perspektiven eröffnen für einen sozialeren Umgang mit Straftätern. Zuletzt hatte die EKD 1990 eine Denkschrift zur Strafjustiz herausgebracht. Über aktuelle Forderungen der evangelischen Gefängnisseelsorger berichtet Alexander Meister.
Menschen, die in Haft geraten, verlieren, was ihnen oft am meisten Halt gibt, den regelmäßigen Kontakt zu Familienmitgliedern und Freunden. Denn Besuchszeit herrscht nicht rund um die Uhr.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn meine Mutter kommt. Und ich telefoniere auch ganz oft mit der, wenn ich dann Geld auf meinem Telefonkonto habe. Dann habe ich wenigstens immer eine Zeit, wo ich dann rauskomme aus dem Alltag, wo ich dann nicht so dran denken muss, dass ich jetzt im Gefängnis bin oder so. Weil hier ist es ja ein bisschen anders, hier denkt man auch so ein bisschen anders.
Nico hat Glück im Unglück, denn bei vielen anderen Gefangenen brechen die Kontakte zu den Angehörigen ganz weg. Eine Resozialisierung nach der Haft werde dadurch äußerst schwierig, bilanzieren die evangelischen Theologen in ihrem aktuellen Papier. Pastor Friedrich Schwenger ist einer der Autoren. Der Beauftragte der Landeskirche Hannovers für die Gefängnisseelsorge findet, in Deutschland sitzen zu viele Menschen im Knast, die dort Kurzstrafen verbüßen.
Ersatzfreiheitsstrafen oder kurzstrafig bedeutet ja, dass etwa in unseren Gefängnissen in der Bundesrepublik 63% aller Gefangene unter 2 Jahre, davon 50% unter 9 Monate da sind. Kurzstrafigkeit, Ersatzfreiheitsstrafen, das trifft oft die Armen. Das ist auch eine Sozialgefangenschaft, sage ich mal so in meiner Terminologie. Das ist na klar nicht besonders gut, auch nicht für die Sozialentwicklung und auch nicht für Sozialprognosen.
Im niedersächsischen Justizministerium stimmt man dieser Kritik grundsätzlich zu, vor allem was die sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen betrifft. Sie entstehen, wenn ein Verurteilter eine Geldstrafe nicht bezahlen kann. Bundesweit verbüßt jeder 10. Gefangene eine solche Ersatzfreiheitsstrafe, sagt Niedersachsens Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz.
Es ist der Anteil, bei dem der Vollzug von Haft besonders sinnlos ist. Das muss man einfach sagen. Wenn Sie für eine kurze Zeit, das sind ja immer nur relativ kurze Zeiten, in Haft sind, dann kann dort für die Resozialisierung wenig bis gar nichts geleistet werden. Das heißt, die Menschen werden aus ihrem sozialen Zusammenhang rausgerissen. Sie verlieren ihre Arbeit durch die Zeit in Haft. Häufig verlieren sie ihre Wohnung durch die Zeit in Haft, weil sie die nicht weiter finanzieren können. Deswegen ist wirklich Anstrengung geboten, diese Haft zu vermeiden.
In Niedersachsen ist dies zum Teil schon gelungen. Denn hier arbeiten Sozialverbände bereits in einem Projekt mit Straftätern zusammen. Mit den Verurteilten stellen sie zum Beispiel Ratenpläne für die Tilgung einer Geldstrafe auf, die der Betroffene erfüllen kann. Nach dem Willen der Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge sollen diese Ersatzfreiheitsstrafen ganz aus den Gesetzbüchern verschwinden. Einsitzen wegen Schwarzfahrens, das soll demnach genauso ein Ende haben wie eine Gefängnisstrafe wegen unerlaubten Drogenbesitzes. Immer mehr kranke, alte und traumatisierte Menschen sitzen in den Haftanstalten ein. Auch das bemängeln die Autoren des evangelischen Diskussionspapiers. Dies führe nicht zuletzt zur Überforderung des Personals, warnt denn auch Pastor Friedrich Schwenger. Er selbst ist Seelsorger im Maßregelvollzug im niedersächsischen Moringen, eine Klinik für psychisch erkrankte Straftäter.
Wir in Moringen haben für die 400 Untergebrachten hier ca. 120, 130 Leute allein im therapeutischen Dienst. Das hat kein Gefängnis. Und da wäre es sicherlich nochmal sehr sinnvoll auch zu überlegen, ob man auch an dieser Schraube noch ein bisschen drehen kann, dass in der Haftpopulation Menschen noch mehr vielleicht in den Maßregelvollzug kommen oder beziehungsweise andere Formen der Therapie bekommen. Damit könnte man auch die Haft im Grunde entlasten.
Ob sich solche und andere Vorschläge der evangelischen Gefängnisseelsorger erfüllen lassen, steht allerdings in den Sternen. Denn etwa bei Themen wie Drogen, Ersatzfreiheitsstrafen oder Schwarzfahrten fordern sie ein Maximum, das offenbar weit davon entfernt ist, sich politisch umsetzen zu lassen. Das wird nicht zuletzt deutlich, wenn die Theologen vorschlagen, der öffentliche Personennahverkehr solle wegen der Schwarzfahrer im Knast für jedermann kostenlos angeboten werden.
Ein Beitrag von Alexander Meister. NDR Info, Blickpunkt Diesseits. Das war das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Florian Breitmeier. Bleibt noch der Hinweis auf die Reportage, heute ab 17.30 Uhr. Die Sendung trägt den Titel »Der Mythos vom fahrenden Volk«. Seelsorge für Sinti und Roma.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.